Österreichischen Medienakademie am 16. April in Berlin mit den KlimaaktivistInnen Tazio Müller und Ines Schwertner. Er ist Aktivist und Politikwissenschaftler und Ines Schwertner ist Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von Jakobin. Die Veranstaltung wurde vom Lima Radio, also dem Radio der linken Medienakademie, aufgenommen und dann im Coloradio in Dresden gespielt. Wir hören dieses Gespräch nun im Sonderangebot auf Radio Lora.
Lima Radio.
Herzlich willkommen zu Konfrontation und Klassenkampf, unser Podium in der Woche der linken Medienakademie Lima 23. Bis Sonntag geht noch die Spring Rebellion von Extinction Rebellion und die letzte Generation hat auch schon angekündigt, dass es demnächst wieder mehr Proteste in Berlin geben wird. Die Aktionen polarisieren, das ist klar, auch innerhalb unserer linken Diskussionen. Autofahrerinnen haben mit roher Gewalt reagiert, haben getreten, haben geschubst, haben Menschen überfahren. Die Bild-Zeitung ist sich auch nicht zu schade, zu erklären, ja, Ohrfeigen sind vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig, aber Brechreize auslösen oder vielleicht jemand von der Straße ziehen, geht dann doch und gibt dafür gleich die Anleitung. Die Justiz ist sich nicht ganz klar, ist es jetzt eine kriminelle Vereinigung? Fürs 129a-Verfahren hat es gereicht und Klimaterroristin ist Unwort des Jahres. Gleichzeitig wissen wir, alle seriösen Wissenschaftlerinnen sagen, das 1,5 Grad ist noch schwer einzuhalten. Es wird in den nächsten 10 Jahren kommen. Der UNO-Generalsekretär sagt, die Klimazeitbombe tickt. Wir müssen jetzt handeln. Und wir wissen, dass eine große Lüge im Raum steht. Und zwar die, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, kosmetische Maßnahmen, dass die reichen können, um diese 1,5 Grad noch zu erreichen. Wir stellen uns heute mehrere ganz grundsätzliche Fragen, nicht nur linker Strategie, sondern auch linker Kommunikation. Und zu diesem Strategiebattle habe ich 2 Gäste neben mir, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich fange mal an, einmal neben mir. Und was sie unterscheidet, ist nicht nur ihr Politikverständnis, ihre Strategie, aber eben auch ihre Kommunikation, weil wir sind ja hier bei der linken Medienakademie. Neben mir ist Ines Schwertner, Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von Jakobin, Co-Moderatorin des sozialistischen Podcasts Hyperpolitik und Mitinitiatorin der Kampagne Genug ist genug, wo es um, vielleicht erzählt sie es selber nochmal, schauen wir mal, ob es vorkommt, gegen steigende Preise und die soziale Schieflage geht. Unter anderem dafür, dass das 9-Euro-Ticket weitergeführt wird und die Energiepreise wirksam gedeckelt werden. Ines hat letztens geschrieben, dass Kartoffelbreiwürfe und Straßenblockaden eine strategische Sackgasse sind und dass die Aktionen der letzten Generation wirkungslose Polizeistunts sind von einer radikalen Minderheit. Lkw-Fahrer und Pendlerinnen sind von diesen Aktionen genervt und stattdessen muss es ihr darum gehen, die arbeitende Klasse zu organisieren, eigene sozialistische Projekte aufzubauen und Mehrheiten zu gewinnen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Auf meiner rechten Seite ist Tazio Müller, eigentlich Dr. Tazio Müller, oder auch die Grande Dame des Klimaextremismus. Tazio ist Klimaaktivist der ersten Stunde, nennt sich selbst die HIV- und drogenpositive hedokommunistische Klimagerechtigkeitsschwuchtel. Und seine greatest hits sind die grüne RAF im Spiegel und sein Aufruf zur friedlichen Sabotage in seinem Newsletter, der auch genauso heißt. Greatest hits. Tazio sagt, wir werden in Zukunft Aktionen sehen, die es weniger zum Ziel haben zu überzeugen, dass Klimaschutz wichtig ist, sondern die Kosten der klimazerstörenden Normalität erhöhen. Wir müssen als Machtfaktor wahrgenommen werden, gegen den bestimmte Politik nicht durchgesetzt werden kann. Tazio, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und dann noch zu mir. Mein Name ist Emily Lacquer. Ich bin Medientrainerin und Gründerin der Hamburger Aktivistinnenagentur Hart aber Links, wo ich Linke und Aktivistinnen dafür coache, in Interviews und Talkshows aufzutreten. Und seit diesem Jahr bin ich im Vorstand der Linken Medienakademie. Willkommen an alle, die von zu Hause zugeschaltet sind. Auch ihr könnt Fragen einreichen, einfach in den YouTube-Kommentaren, und die holen wir nachher, nachdem wir eine Weile geredet haben, in unsere Diskussion rein. Schön, dass ihr da seid, und damit fangen wir direkt an. Ich setze mich mal zu dir rüber. So. Also, die letzte Generation spaltet die Gesellschaft, sagt Fridays for Future vor 2 Tagen. Und hat sich insofern in Teilen von der letzten Generation distanziert. Das haben nicht alle. In Berlin wurde das auch wieder ein bisschen revidiert. Aber in einem Jacobin-Kommentar hast du vielleicht eine ähnliche Richtung eingeschlagen, gesagt, du empfindest deren Aktionen als Narzissmus. Ist damit nicht klar, dass der Applaus für so Entsolidarisierungseffekte, dass der von den Falschen kommt?
Ich glaube, es ist wichtig, da nochmal über den Zeitpunkt zu sprechen, wann ich das geschrieben habe, weil ich glaube, das ist wichtig auch, oder wir kommen da später vielleicht nochmal drüber dazu, und zu welchem Zeitpunkt man was vielleicht sagt, weil man welche Intervention erreichen möchte. Und den Kommentar habe ich geschrieben relativ am Anfang, glaube ich, der Aktion von der letzten Generation. Also das waren die ersten Kartoffelbrei-Würfe und so weiter. Und mir ging es darum, vor allem eine strategische Debatte anzustoßen, auch wenn es natürlich ein zugespitzter Kommentar ist, und ich stehe weiterhin zu dem, was ich da gesagt habe, aber ich würde jetzt zu diesem Zeitpunkt und nachdem auch die letzte Generation so kriminalisiert wurde, nicht wieder, also ich wiederhole es nicht jeden Tag auf Twitter, weil ich finde es halt falsch, andere Linke oder andere Genossinnen den ganzen Tag anzukreiden für das, was sie tun, weil wir in der Sache gemeinsame Ziele haben. Also ich meine, ich finde, ist schon fast ein bisschen paradox, dass die Aktionen der letzten Generation so als radikal empfunden werden, obwohl so die Forderung nach einem Tempolimit oder 9-Euro-Ticket ist jetzt nicht radikal. Also mir wird dafür ständig Reformismus vorgeworfen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt nicht so, es ist jetzt noch nicht umstürzlerisch oder so in der Sache. Aber eben, es sind so provokante Aktionen, und ich muss auch dazu sagen, dass ich auch mit denjenigen von der letzten Generation, jetzt natürlich nicht mit allen, aber auch vorher schon solche Strategiegespräche in einer geschlossenen Runde geführt habe. Und ich finde sozusagen, dass es sich auch unter Linken gehört und irgendwie anständig ist, sowas vorher Menschen ins Gesicht zu sagen und dann zu sagen, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt und ich schreibe nur mal Artikel, schreibe ich dazu was. Anders finde ich es aber, wie gesagt, jetzt, ein paar Monate später, als diese krassen Kriminalisierungswelle und auch sozusagen eine große Welle an Medienberichterstattung und wirklich ja auch eine Form von Entmenschlichung da stattgefunden hat, so finde ich es jetzt tatsächlich wichtig, sich zu solidarisieren mit den Aktivistinnen und Aktivisten. Ich finde es aber trotzdem noch in der Sache falsch, das zu machen. Und ich glaube auch, dass die Aktionen und auch ihre Sprache und vor allem auch der Habitus, das würde ich auch weiterhin so sehen, weiterhin mehr Menschen abschreckt und damit der Sache nicht dient. Aber es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, das will ich ganz stark machen, als das, was wie es jetzt die zum Beispiel Grüne sagen, die dann ja auch gesagt haben, ja, aber dann können wir jetzt ja keine richtige Klimapolitik machen und sozusagen, ihr unterhöhlt ja dann eigentlich euer eigenes Anliegen. Das ist nochmal ein Unterschied zu dem, wie ich es meine, weil ich ja sagen würde, wir wollen ein bisschen ein Klassenprojekt haben, was wirklich radikaler die Klassengegensätze schärft und nicht diesen liberalen Zentrismus der Grünen fahren. Und ich glaube sozusagen, auch wenn die Kritik an den Aktionen der letzten Generation ähnlich sind, ich mache das nicht von einem moralischen Standpunkt aus, sondern wirklich von einem reinen strategischen Standpunkt. Ich finde es richtig, ich finde auch zivilen Ungehorsam in der Sache richtig. Ich finde ihn nicht richtig eingesetzt, sondern mein Vorschlag, aber das können wir ja später vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefergehend machen, ist tatsächlich, sich eher mit Streiks und mit der Arbeiterbewegung zu solidarisieren oder was Gemeinsames zu planen an Punkten, wo es sinnvoll ist, anstatt das so gegeneinander zu diskutieren. Aber dazu kommen wir vielleicht noch.
Auf die Klasse kommen wir auf jeden Fall noch zurück, aber vorher will ich noch an deinem, also du sagst, du würdest es dich jetzt nicht mehr so von ihnen entsolidarisieren, aber es ist ja eine strategische Diskussion und die wollen wir heute führen. In deinem Kommentar hast du auch geschrieben, wen genau soll es ansprechen, wenn junge Aktivistinnen sich auf die Straße kleben, mit Öl, Tomatensuppe oder Kartoffelbrei werfen? Tato, wen soll das denn ansprechen?
Alle, und es soll sie maximal nerven. Also, ich muss ein bisschen die Strategie der letzten Generation im Kontext jahrelangen strategischen Scheiterns klar machen. Strategien, die darauf ausgelegt worden sind, dass viele Menschen Klimaschutzzielen zustimmen, wurden durchgezogen, waren sehr, sehr, sehr erfolgreich. 2018 hatten wir mehr als 70-80% der Bevölkerung für einen schnelleren Kohleausstieg. Sogar 50% von AfD-Supporterinnen waren für einen schnelleren Kohleausstieg. Am Ende hat man Kohleausstieg 2030 bekommen, der ist klimapolitisch völlig unzureichend. Fridays for Future hatte unglaublich hohe Zustimmungsraten. Nur die AfD hat sich dem klimapolitisch allgemeinen Yes, everybody, Klimaschutz ist voll wichtig, Konsens noch entzogen. Wir hatten riesig hohe Zustimmungswerte in der Gesellschaft. And you know what? Amazingly enough, gab es keinen Klimaschutz. Total spannend. Immer wieder ein Phänomen, das man erkennen wird. Alle möglichen Strategien, die Anti-Kohle-Bewegung hat Strategien genutzt, die aus der Anti-Atom-Bewegung abgeschrieben waren. Die waren darauf ausgelegt, große Zustimmungswerte in der Bevölkerung zu erreichen. Dann gekoppelt mit irgendeinem externen Schock, Fukushima etc., Ahrtal und so weiter, würde man dann irgendwann sinnvolle Regierungspolicy kriegen, weil ne, dann hättest du ja schon die Mehrheit hinter dir und hättest auch politischen Druck. So. All das wurde versucht. Wir haben all diese Strategien der Antikohlebewegung perfekt durchgespielt. Am Ende bekamen wir einen klimapolitisch völlig unzureichenden Kohleausstieg 2038. Incidentally war die Kraft, die das erkämpft hat, also sozusagen die uns aufgehalten hat, die uns besiegt hat, war die IGBCE. War eine der politisch effektivsten Gewerkschaften im DGB. Unglaublich cleverer Anführer, Michael Vassiliadis. Die haben uns halt einfach besiegt. Als es dann an die Klimabewegung kam, wir wissen ja, es geht ja nicht nur darum, Mehrheiten für Klimaschutz zu erreichen, es ging auch darum, ökonomische Sektoren zu ändern. Das mussten wir die Braunkohle raushauen. Aber Braunkohle ist ja nicht das, wo Deutschland wirklich seine Kohle mitmacht und auch den Planeten verkackt, sondern das sind ja die Autos. Und dann hast du eine lustige Strategie vor dir, wo du sagen musst, der Autosektor muss dramatisch reduziert werden in seiner Größe. Wir überproduzieren übergroße Autos, die übermäßig dreckig sind und außerdem betrügerische Dreckschleudern. So. Viel zu viele. Es gibt keine realistischen Pläne, wie man bei ungefährem Lohnausgleich und bei gleichbleibender Beschäftigung den Autosektor, den deutschen Autosektor klimagerecht machen kann. Also weißt du schon, okay, da werden wir die Mehrheit der Leute im Autosektor und die IG Metall, Entschuldigung, wir kennen uns von Twitter, IG Metall, wir mögen uns.
Hier sitzt jemand von der IG Metall, sorry, deswegen wird hier wild gefunden.
Das heißt, die IG Metall, die ist hier im Raum. Nein, so, wir wussten schon, dass wir gegen uns haben würden. Und basically, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Jede realistische Klimaerzählung, das heißt realistisch, die sagt, Deutschland soll seine Pariser Klimaziele einhalten und soll dies im ausreichenden Zeitrahmen tun, dazu noch massiven Wohlstand im globalen Süden umverteilen, was für eine Klimagerechtigkeitsagenda absolut notwendig ist. Diese Ziele werden in keiner Form, wenn man sie ehrlich und realistisch erzählt und einfordert, hier mehrheitsfähig sein. Nicht in der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse, nicht in der Bourgeoisie. Nicht in verschiedenen Milieus und nicht in verschiedenen Nachbarschaften oder in manchen vielleicht. Das ganze Ding ist, Klimaschutz, radikaler, ehrlicher Klimaschutz ist in Deutschland nicht mehrheitsfähig. Und wenn sich, und das sagt die soziale Bewegungsforschung relativ klar, wenn sich soziale Bewegungen mit transformationsunwilligen Eliten und Gesellschaften gegenübersehen, und das ist die deutsche Gesellschaft, die ist nicht klimaschutzwillig, dann ist das einzige, die einzige Ressource, die eine Bewegung hat, ist das Stören der Abläufe der Normalität. Als die Suffragetten in London Briefkästen in die Luft gejagt und verbrannt haben. People like the mail. They like getting stuff. Damals gab es noch nicht so viel Trash-Mail. So. Damit hat man auch nicht gesagt, hey, love us, London. Please love us, because we burn your mailboxes. Sondern man hat gesagt, Leute, wenn es hier nicht Frauenwahlrecht gibt, dann gibt es halt irgendwann richtig auf die Mütze gesellschaftlich. Dann stören wir eure scheiß patriarchale Normalität. Wie hat die letzte Generation gesagt, wir stören eure fossilkapitalistisch, fossilpatriarchale Normalität, bis ihr fucking damit aufhört. Weil wir die Kosten so weit erhöhen, eure Normalität durchzuziehen, bis es einfach irrational wird, weiter auf der Normalität zu beharren. Das ist die Idee. Man will damit nicht Leute überzeugen, weil über Leute überzeugen hat, ist uns schon ganz klar ins Nichts geführt.
Es gab noch einen zweiten Standpunkt, der einmal nicht mehrheitsfähig war. Und das war die Idee, Atomkraftwerke abzuschalten. Also es gab eine Zeit in Deutschland, da waren es nur kleine radikale Spinner, eine absolute Minderheit. Man war wahnsinnig, wenn man gesagt hat, es gibt eine Welt oder ein Deutschland, wo keine Atomreaktoren unseren Strom produzieren. Das waren total wilde Spinner, die sowas gesagt haben. Und morgen wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Also ist diese Strategie maximal zu nerven? Kann die nicht auch aufgehen? Beziehungsweise, wie wichtig ist es wirklich, von allen gemocht zu werden?
Also ich glaube, bei jeder dieser Debatten, das ist im historischen Kontext, also auch bei der Atomenergie, ich glaube nicht, dass sie abgeschafft oder jetzt beendet worden wäre ohne Tschernobyl oder Fukushima. Also ich glaube sozusagen, die Bewegung als solche existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern es passieren Schocks, die dann natürlich das verändern. Und ich glaube, dass das total die Mehrheitsmeinung verändert hat. Aber natürlich hätte es auch ohne die Bewegung nicht geklappt. Also ich glaube, man kann das eine nicht ohne das andere denken. Und gleichzeitig eben auch damit, dass sich auch dann Atomenergie nicht mehr rechnet oder so. Also ich glaube, es verkommen viele Faktoren zusammen und auch überhaupt bei der wie auch immer Form von Energie, wie sie stattfindet. Es wird eine Form von Transformation geben. Und ich glaube nicht, dass das nur am Willen von Milieus oder so hängt, sondern es wird sie geben, aber sie wird halt jetzt vom Kapital sozusagen, es wird eine Form von irgendeiner Form von grünen Kapitalismus geben. Und Kapitalfraktionen haben auch ein Interesse daran, dass es eine so wie auch immer Form von Transformation gibt, weil es sie geben muss. So, und das heißt, es wird so eine Form von grüner Transformation geben und wir sind nicht die Meinungsmacherinnen da drin, die da jetzt sehr stark sind. Insofern würde ich auch da wieder sagen, wir bewegen uns in diesen Strukturen, die ablaufen, die Produktionsweise geht weiter. Und also das, da bin ich einfach wirklich nicht deiner Meinung zu sagen, dass das alles bewegungsgetrieben ist, sondern wir bewegen uns in einem Rahmen und auch selbst bürgerliche Fraktionen und eben dann auch die Menschen, die halt darunter leiden werden, sind halt meistens die, die halt dann dafür arbeiten müssen oder halt die normalen Menschen, die einfach weiterleben und fahren müssen und dann dafür bezahlen werden. Das ist halt, das ist das, der Punkt. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir das zuspitzen wollen als ein Klassengegensatz, weil diese Transformation passieren wird, so oder so, also auch die, selbst die, also wir kommen jetzt schon ein bisschen sehr auf die Inhalte, aber trotzdem, selbst die Automobilindustrie wird sich verändern und alle Beschäftigten in der Automobilindustrie wissen das auch. Wenn du mit Beschäftigten sprichst, und ich weiß nicht, wie oft du das machst, Tacho, die wissen genau, dass bestimmte, dass ihre Art der Produktion verändert werden muss und die haben Angst, dass sie in 10 oder 15 Jahren ihre Arbeitsplätze verlieren.
Dann
so, und
ich
es gibt gemeinsam, und es gibt da einfach
dran.
Das Interesse der Menschen, den Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Das kann man erstmal so akzeptieren. Und es gibt das übergeordnete Interesse der Klimabewegung, etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Das sind beides valide Interessen und die stehen gegeneinander. Und du hast den Konflikt ja auch beschrieben bei der IGBCE und bei den Kohlekraftwerken. Und dieser Konflikt wird sich noch an ganz vielen anderen Punkten abspielen. Aber es geht eben darum, darin eine politische andere Form zu finden, damit umzugehen, die darüber hinausgeht. Weil du kannst sozusagen nicht, du kannst diesen Interessengegensatz nicht einfach so auflösen. Also der lässt sich auch nicht kommunikativ auflösen. Wir brauchen eine politische Strategie, wie man genau diese beiden Punkte an wie auch immer zusammenbringt und übergeordnet ein anderes politisches Projekt, eine Form von wie auch immer sozialistischer Vorstellung von wie gehen wir eigentlich mit der Klimakrise um, entwickeln und damit die Leute mitnehmen. Also ich glaube sozusagen diese Erzählung davon, dass immer Bewegungen gestört hätten und dadurch sozusagen politischen Fortschritt erreicht hätten, stimmt einfach nicht. Auch bei den Suffragetten allein, das ist wirklich eine Fehlerzählung und das hat mich auch schon genervt bei den Kartoffelbreiwürfen, als dieser Vergleich gemacht wurde, weil auch die sozialistische Frauenbewegung immer gegen die bürgerlichen Feministinnen waren, die sozusagen mit diesen Aktionen gedacht hätten, sie hätten das Wahlrecht erkämpft und das stimmt einfach nicht. Das stimmt historisch nicht und die sozialistische, die Arbeiterinnenbewegung hat wirklich auch immer auf gemeinsame kollektive Ansätze gesetzt, hat auf einen gemeinsamen Bildungs-, Kultur-, Politkontext gesetzt, der nicht diese Aktionen waren. Und das muss man, finde ich, wirklich dazu sagen. Sonst ist das ernsthaft ein bisschen Geschichtsklitterung, was soziale Bewegungen erreichen und wie sie es erreichen.
Jetzt müssen wir Tadjo dran nehmen, bevor er aus seinem Stuhl springt.
Warum müssen so Dinge passieren? Du sagst, es muss eine Transformation geben. Das stimmt nicht. Ich muss sagen, es wird. Dinge passieren nicht einfach nur, weil sie in unseren Köpfen passieren müssen. Wenn ich der Grund, warum ich gerade so abgesehen davon, dass ich ein totaler ADHS-Zappler bin und natürlich das auch ein bisschen unhöflich ist, mir das leid tut, aber ich führe diese strategischen Debatten seit 12 Jahren. Wenn mir Leute, seit 12 Jahren sagen mir Leute, wir müssen einen neuen Weg finden, das Interesse von Arbeiterinnen und Arbeitern in Deutschland und Klimaschutz zusammenzudenken. Diese Formel, diese Worthülse wird mit verschiedenen Worten beschrieben. Dann reden wir mal von Just Transition, also gerechten Übergängen. Von Konversionen. Das sind alles Begriffe, die überhaupt keinen materiellen Inhalt haben. Ich habe nämlich zum Beispiel Gespräche in den Kohleregionen geführt. Und ich weiß genau, was die Position der meisten Arbeiter ist, die auch ausgedrückt ist in den effektiven Politiken der Gewerkschaften des DGB, also vor allem der Industriegewerkschaften. Irgendwas ist mit dem Mikro ein bisschen weird. Und die Policy ist, wir verteidigen jeden Job so, wie er ist. Warum ist das so die Policy in den Revieren? Weil zum Beispiel in der Lausitz und im Rheinland, also in dem Braunkohlerevier, im Mitteldeutschen Revier, guckt man in die Ruhr. Die Ruhr war früher das Steinkohleherz der westdeutschen Industrie. Der Ausstieg aus der Steinkohle, also das Zusammendenken sozialer und Klima- oder Arbeiter- und Klimainteressen, wurde noch Mitte der 90er von einem nicht von neoliberalen, sozusagen Jahrzehnten zersetzten, hochkapablen Staat organisiert. Mit allen Mitsprachen der Gewerkschaften, mit allem, was dabei war. Wisst ihr, was die Ruhr heute ist? Das Armenhaus Deutschlands. Warum? Weil die Arbeiterinnen und Arbeiter da gesagt haben, sie gehen mit in die Transformation. In der Lausitz und im Rheinland gucken sie in die Ruhr, nach Lancashire, in den Rust Belt, nach Asturias und gucken dahin, wo in jedem schwerindustriellen Revier der Welt das transformiert wurde. Danach erstmal 20 bis 40 Jahre Armut sind. Warum? Weil die Wellen der kapitalistischen Wert-, Inwert- und Außerwertsetzung genauso laufen. Die lassen sich nicht einfach durch unsere sozialistischen intellektuellen Hirne zusammenbacken in etwas, was den effektiven Klimaschutz einerseits gibt und andererseits die Arbeiterin mitnimmt. Dieses Desiderat der Policy, dass die Mehrheit mitnimmt und gleichzeitig effektiv in Deutschland das Klimaschutz, das gibt sich. Das ist eine Chimäre. Das stellen wir uns vor, damit wir als Linke nicht unsere Sicherheiten aufgeben müssen, dass natürlich die Arbeiterinnenklasse das Subjekt sein wird. Und jetzt hast du mir unterstellt, dass ich sage, die Bewegungen werden das Subjekt. Not at all. Ich habe gesagt, es gibt kein effektives Subjekt. Es gibt nicht das Subjekt, das genügend Hebelwirkung in Deutschland ausüben kann, um schnell genug Klimaschutz zu machen. Und es gibt auch nicht das Projekt, mit dem man Klimaschutz machen kann, der den Massen hier nicht auch einiges wegnimmt. Und dieses Wegnehmen der anderen Massen, das klingt jetzt wieder wahnsinnig bürgerlich. Ich habe mit einer Genossin von den Philippinen geredet über die Jobs in der Braunkohle. Und das war so im Kampf, im Kontext auch der Auseinandersetzung, die ich hier mit einer Rosa-Luxemburg-Stiftung in meinem Rahmen meiner Arbeit als Klimareferent hatte, als es darum ging, man müsse eben noch die Arbeiter in der Braunkohle mitnehmen. Die RLS war aber auch eine sehr internationalistische Institution. Also haben wir mit unseren philippinischen Genossen geredet und die haben gefragt, ja, was passiert denn dann in der Lausitz? Also, ja, da würden halt natürlich irgendwie ziemlich, also im globalen Vergleich, relativ komfortable Programme irgendwie eingeführt werden. Der Kohleausstieg beinhaltet ja relativ viel Geld, das in die Kohlereviere gegeben werden sollte. So they'll be fine. They'll have decent unemployment benefits until the end of their lives.
Das
muss ich
jetzt einmal auf Deutsch sagen. Entschuldigung,
also das heißt, die werden also okay sein. Ne? Die werden relativ akzeptable Arbeitslosengelder haben und denen wird es bis zum Lebensende, werden die nicht arm sein und so weiter und so fort. Ja, that's exactly the case. Genau das ist der Fall. Und dann sie, ja, dann sollten sie die Kohle halt fucking morgen abschalten und aufhören, die ganze Zeit zu sagen, dass wegen dieser Interessen hier kein Klimaschutz gemacht werden kann. Im Grunde ist die Struktur linker Argumente, die ich seit 15 Jahren höre, und ich mache seit 15 Jahren Klimawährung, ist immer wieder, hey, warte, mit dem global gerechten Klimaschutz, weil wir brauchen auch Klimaschutz, der im nationalen Verteilungsraum gerecht ist. Und das ist im Grunde ein methodologischer Nationalismus, der sagt, dass unsere Gerechtigkeit hier wichtiger ist als die globale Gerechtigkeit. Und nämlich, dass der Trick ist, das Argument ist so strukturiert, dass wir nicht mit dem radikalen Klimaschutz nach vorne gehen können, bis er so strukturiert ist, dass er hier niemandem, zumindest niemandem, der nicht Teil der 1%, das was wegnimmt. Das nächste ist das linke Pareto-Optimum. Klimaschutz ist nur dann akzeptabel, wenn er keiner Deutschen und keinem Deutschen, der nicht Teil des 1% ist, irgendwie was wegnimmt. So. Und das ist eine Bedingung, die nicht erfüllt werden kann. Ergo bleibt es immer bei genau derselben Situation, die Deutschland immer hat. Kein Klimaschutz. Great. Das heißt, die linke Debatte ist genauso strukturiert wie die zentristische Debatte, nämlich wir wollen Klimaschutz, aber nicht, wenn er unsere Leute irgendwie trifft. Der kann die 1% treffen. Für die FDP kann er gerne die Arbeiter treffen. Für die AfD kann er gerne die Migrantinnen treffen. Aber er soll nicht den Kern unserer Basis treffen. Und den gibt's halt nicht. Als internationalistische Bewegung muss man einfach eingestehen, dass der deutsche Wohlfahrtsstaat und die Mehrwertabschöpfung aus dem Rest der Welt in der Lage ist, materiell die Arbeiterinnen und die Massen hier in ein System zu binden, das die Welt zerstört. Und das ist eine Tatsache, die wussten die Linke in den 70er Jahren, die haben wir völlig vergessen, weil die Wohlfahrtsstaatkritik der 70er Jahre wurde aufgelöst in den neoliberalen Angriffen auf den Wohlfahrtsstaat. Aber das Ding bindet die Leute halt auch in ein Scheißsystem, ein in Fossilkapitalismus, der global extrem ungerecht ist.
Also der, sieh das Mikro wieder? Ja, okay. Also der LKW-Fahrer, ne, den du auch beschrieben hast, die Kohlekumpel, der LKW-Fahrer, der dem Klimaaktivisten in den Bauch tritt, den darf es doch eigentlich auch nicht mehr geben. Also natürlich ihn als Menschen schon, aber als die Identität LKW-Fahrer. Oder die Pendlerin, über die du geschrieben hast, die von solchen Aktionen genervt ist, auch die darf es doch langfristig nicht mehr geben. Wir haben kein Recht darauf, weit von unserem Arbeitsplatz wegzuwohnen. Wer gibt uns das Recht und den Anspruch darauf? Also wenn wir das mit dem Klima schaffen wollen, dann muss es doch auch eine Welt werden, in der man nicht mehr LKW-Fahrer ist. Und natürlich wird der in seiner Identität angegriffen, aber der LKW-Fahrer hat ja mehrere Identitäten. Der ist ja auch vielleicht Familienvater, vielleicht, danke Tachu, der hat ja vielleicht auch Familie auf den Philippinen oder einfach ein politisches Gewissen. Also hat Tachu nicht auch einen Punkt, dass das auch Teil des Problems ist, dass wir alle Teil des Problems sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich stimme ihm auch zu in der Tatsache, dass der Wohlfahrtsstaat natürlich den Klassenkampf eingehegt hat und so und dadurch sozusagen auch andere Formen total verunmöglicht hat des Widerstands. Aber zu deiner Frage, Emily, ich meine, wenn du dir jetzt anguckst, die LKW-Fahrer, die gerade streiken in Gräfenhausen, weil sie keinen Lohn bekommen und große Firmen wie IKEA und Amazon profitieren davon, dass wir einfach osteuropäische LKW-Fahrer hier durch Deutschland fahren lassen. Damit solidarisieren sich auch nicht so viele Leute. Was sollen die Leute machen? Also das ist ihr einziger, es gibt eine größere Solidaritätswelle jetzt, Gott sei Dank. Aber ich meine so, das ist halt deren Alltag, der nicht anders zu bewältigen ist, als diesen Scheißjob zu machen. Und natürlich stellen sich auch die Frage, vielleicht, wenn man mit ihnen darüber redet, dürfte es eigentlich noch LKW-Fahrer geben, aber die haben halt jetzt keine andere Wahl. Und ich finde, gerade jetzt auch in so einem Streikmoment möchte ich jetzt diese Leute nicht damit behelligen. Also eigentlich sollte es deinen Job jetzt eigentlich nicht mehr geben und eigentlich sollte auch niemand mehr LKWs fahren. Aber du kriegst halt einfach seit Monaten kein Geld mehr. Das ist irgendwie, finde ich, hat auch nichts mit linker Solidarität dann zu tun. Und deswegen glaube ich schon, dass alle, wie gesagt, alle Beschäftigten sind nicht nur in der Lage, auf diese Metaebene zu gehen und sind auch in der Lage, total in dieser Perspektive zu denken und das auch von sich zu trennen. Die Leute sind ja nicht blöd, aber man muss halt mit ihnen darüber ins Gespräch kommen. Und deswegen würde ich es wirklich nochmal sagen, also ich teile die grundsätzliche Kritik an dem Wohlfahrtsstaat, auch an Gewerkschaften als Institution, die sich haben einhegen lassen und die daran auch mitmachen an der Form von Sozialpartnerschaft, die ich auch kritisiere. Aber die einzelnen Belegschaften, Arbeiterinnen und Arbeiter dafür sozusagen gleich mit einfach übers Ufer zu werfen und dann zu sagen, ihr seid doch alle auch total nationalistisch denkende Menschen. Das hast du im Prinzip getan, weil du gesagt hast, es gibt das Subjekt nicht. Du hast ihnen das nicht vorgeworfen, aber du sagst es implizit, wenn du sagst, es gibt kein Subjekt und es gibt sozusagen auch nicht das Subjekt für Veränderung. Also das ist ja erstmal ein Dead End, aus dem du nicht rauskommst. Nein, aber natürlich, wenn sie können doch nur an ihrem Arbeitsplatz, ist ihre einzige Möglichkeit, sich zu wehren, zum Beispiel in Form von Streiks, und die Gewerkschaften sind die Organisation, die das tun. Das heißt, wenn Menschen widerständig werden und das tun, dann unterstütze ich sie dabei und dann muss ich Formen finden, Allianzen zu bilden, die wirklich eine Macht aufbauen gegen Unternehmen, die sie ausbeuten. Und das ist das, was meine Form der Strategie ist. Ich bin auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter und nicht auf der Seite des DGB, und ich finde, diese Unterscheidung sollte man wirklich machen. Nein, das ist ein Unterschied. Es ist doch kein einzelner Block, den man angreifen kann und der als einzelner analytisch so dasteht.
Können wir über den DGB reden? Also im DGB ist interessanterweise so, dass die eine Gewerkschaft nicht über den Sektor der anderen redet. Das heißt, erstmal müssen wir schon mal trennen. Industriegewerkschaften, Verdi, da gibt es immer wieder Verbündete für die Klimabewegung. Aber Verdi darf nicht darüber reden, was in der Kohle passiert, nur insofern, als sie auch Kohlekraftwerkarbeiter organisieren. Aber sie dürfen noch nicht darüber reden, was im Autosektor passiert, das macht nämlich nur die IG Metall. So, das heißt, der wichtigste Kampf der Klimabewegung, der gerade für das massive Downsizing des dreckigen deutschen, können wir uns darauf einigen? Downsizing des dreckigen deutschen Autosektors. Zentraler Kampf der Klimabewegung, weil es ja um die Produktion von Klimakatastrophe geht. Ne? Also, die müssen wir runterfahren. Was ist das Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Organisationen in dem Sektor? Die IG Metall ist die größte freie Industriegewerkschaft der Welt, so nennt sie sich, ist eine der mächtigsten Industriegewerkschaften der Welt. Und worauf basiert ihre Organisationsmacht? Auf der Größe des deutschen Autosektors. Ha, so, wenn der also, da es kann ja nicht eine massive grünen Autokapitalismus geben, wenn wir den also runterschrauben müssen, und zwar richtig, richtig viel, dann haben wir ja schon mal die IG Metall definitiv als Gegnerin. Weil Organisationsmacht basiert auf der Größe des Sektors. Das bedeutet, wir haben den ganzen DGB als Gegner, weil er keine andere Gewerkschaft, der die IG Metall reinreden darf. Jetzt kann ich den klassischen trotzkistischen Trick machen und sagen, das sind nur die bösen Gewerkschaftsbosse, die guten Belegschaften, die sind alle voll auf unserer Seite. Das ist empirisch leider Quatsch. Die wollten nämlich auch, dass ihre Arbeitsplätze verteidigt werden, und Stated Policy der absoluten meisten Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter ist, wir verteidigen unsere Arbeitsplätze so, wie sie sind, bis zum letzten Menschen, weil, wie schon vorher gesagt, es gibt empirisch null Beispiele für eine Just Transition irgendwo auf der ganzen Welt. Also N gleich null. Es gibt nicht eine. Das wissen die auch. Das bedeutet, dass die Autoarbeiterinnen an der Basis nicht dafür sind, dass radikale Klimaschutzmaßnahmen durchgesetzt werden. Das können wir uns auf allerlei linke Arten und Weisen wegdenken. Die habe ich auch alle schon seit 15 Jahren alle gehört. Und manchmal fangen sie an, mich ein bisschen zu langweilen, weil sie im Endeffekt immer denselben Outcome haben. Dass man sagt, naja, wir müssen uns doch mit denen verbünden, weil, well, right now, als Klimabewegung haben wir versucht, immer wieder diese Verbündeten anzusprechen. Bei den Kämpfen gegen die industrielle, gegen den deutschen Exportkapitalismus, den fossilen deutschen Exportkapitalismus, sind sie unsere